Rede wir über Jesaja Kapitel 52, Vers 7 bis 10. Jesaja 52, Vers 7 bis 10. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündet. Gute Botschaft bringt, der Heil verkündet. Zu Zion spricht, dein Gott ward König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme, jauchzen zumal, denn sie schauen's vor Augen, wie der Herr heimkehrt nach Zion. Brecht aus in Jubel, jauchzet zumal, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr tröstet sein Volk, erlöst Jerusalem. Der Herr entblößt seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, und es schauen alle Enden der Erde das Heil unseres Gottes. Ich lese nochmal den ersten Satz. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündet, gute Botschaft bringt, der Heil verkündet, zu Zion spricht, dein Gott ward König. Ich meine, dass alle Menschen Sehnsucht nach Frieden haben, genauso wie jeder eigentlich Sehnsucht nach Gott hat. Egal, ob er das zugibt oder nicht, ich vermute, dass es einfach so ist. Die Frage ist natürlich, wie dieser Frieden entsteht. Manche meinen, der Friede würde durch Missionierung entstehen, wobei ich das gar nicht christlich meine, sondern dass man die Welt für den Gedanken des Friedens missioniert. Und alle davon überzeugt, dass das der beste Gedanke wäre. Und wenn alle dann zustimmen von ihrer Gesinnung her, dann gäbe es Friede auf der Welt. Das ist die eine Idee. Die andere ist etwas brutaler, das ist die Idee der Revolution. Dass man sagt, wir müssen alle, die nicht ganz so denken wie wir, mit Gewalt überwinden und ausschalten. Und dann, wenn alle überwunden und gleichgeschaltet sind, dann wird es Frieden geben. Und so zwei Theorien. Die Friedensbewegung heute, die ja viel von Frieden spricht, verlangt einen Frieden, weil sie Angst hat. Tue ich dir nichts, tust du mir hoffentlich auch nichts. Luther hat vor etwas über 400 Jahren einmal so eine Rede geschrieben von weltlicher Obrigkeit und damit verglich er und sagte, wenn jemand versucht, die Welt mit dem Evangelium zu regieren, dann ist das so, wie wenn ein Hirte versucht, in seinem Stall Löwen, Wölfe, Adler und Schafe friedlich zu weiden. Nur die Löwen werden da wahrscheinlich mitspielen, aber die Schafe nicht allzu lange. Und damit verglich er dieses Konzept, wenn jemand sagt, mit diesen Aussagen der Bibel will ich die Welt regieren, zum Beispiel mit den Aussagen der Bergpredigt, die ja oft zitiert werden in letzter Zeit. Seine Aussage an gläubige Jünger, und es waren damals ursprünglich 12, später in der Bibel, und keine Aussage zunächst für die Politiker der Welt. Hier bei Jesaja ist auch von Frieden die Rede. Wie lieblich sind die Füße des Freudenboten der Friede verkündet. Was für ein Friede ist da gemeint? So eine Utopie als Traumziel einer waffenlosen Weltgesellschaft? Nach dem Motto, Völker aller Welt vereinigt euch, hört auf Außenpolitik zu machen, macht Weltinnenpolitik, klingt ja alles ganz großartig. Was für ein Friede ist hier gemeint? Der biblische Friede, der hier gemeint ist, ist durch einen Sieg über Feinde gekennzeichnet. Ich wiederhole das. Der biblische Friede, der hier gemeint ist durch einen Sieg über Feinde gekennzeichnet. Es steht nämlich in diesem Vers 10, der Herr entblößt seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker. Und den Arm entblößt er nicht, um seine Schönheit zu zeigen, sondern als Symbol seiner Macht. Wer mir darüber lesen möchte, kann es zu Hause tun und einmal die Offenbarung Kapitel 19 lesen, wo deutlich wird, wie dieser kommende Messias, wie Jesus, wenn er wiederkommt, die aufmarschierten Weltarmeen mit dem Schwert aus seinem Munde zusammenschlägt und es dann wahrscheinlich Milliarden Tote auf der Erde gibt. Ich lese nur ein paar Verse davon aus Offenbarung 19, Vers 13 folgende. Und er war angetan mit einem Kleid, das in Blut getaucht war. Und sein Name lautet das Wort Gottes, hier wird Jesus beschrieben. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden, bekleidet mit weißem, reinem Linnen. Und aus seinem Munde geht ein scharfes Schwert hervor, dass er die Heiden damit schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden, und er tritt die Kälte des Zornweins, des Brennens des allmächtigen Gottes. Und er trägt am Kleid, und zwar an seiner Hüfte, den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und dann geht es weiter, wie er diese aufmarschierten Armeen, die in der Endzeit gegen Israel und damit gegen Gott kämpfen, vernichtet. Dieser biblische Friede ist also ein Friede, hinter dem kein Kamillentee Christus steht, so nach dem Motto, immer beruhigen, immer heilen, immer glätten, sondern ist ein Friede, der durch Ausschaltung des Feindes Gottes geschieht. Zu diesem Feind gehören Feinde, menschliche Feinde, gehört vor allem Satan dazu, der eigentliche Feind Gottes ist, der wird dann für 1000 Jahre gebunden. Viele Menschen halten den Satan für seine Kasperle-Figur. Schön wäre es, wenn es recht hätten, aber offensichtlich ist er das nicht. Jesus wird wiederkommen auf eine übernatürliche Weise und über die Erde herrschen als König. 1000 Jahre ein Friedensreich aufbauen, das in Jerusalem beginnend über die ganze Erde geht. Das ist die Aussage von diesem Jesaja-Text, wenn es heißt, wie lieblich die Füße sind, die Frieden verkünden. Er wird wiederkommen, Jesus, als Bräutigam, um seine Gemeinde, seine Braut zu holen. Er wird wiederkommen als König, um über die Erde zu richten. Er wird wiederkommen als Richter, um im jüngsten Gericht Menschen, die ohne ihn gelebt haben, zu verurteilen. Jesus herrscht als König und dadurch schenkt er der Welt Frieden. Wenn ich jetzt diese Situation, die hier beschrieben wird, vergleiche mit uns, sind wir natürlich weit davon entfernt. Ich kann nicht sagen, dass irgendwo auf der Welt wirklich Frieden wäre. Vor kurzem schrieb jemand in einem intelligenten Artikel und sagte, wir leben in einem Unkrieg. Das war eine neue Wortschöpfung. Ein Unkrieg und eigentlich auch ein Unfrieden. Wir haben nämlich keinen Frieden geschlossen nach diesem letzten Krieg. Seine Art hochgerüstete Waffenruhe. Wir sind weit davon entfernt, diesen Weltfrieden zu haben. Aber hier steht, Gott ist treu, er kommt zum Ziel mit seinem Volk Israel und mit der Welt. Und die Trümmer Jerusalems sollen sich freuen, weil sie aufgebaut werden. Nach Jesaja gab es damals schon eine Vorerfüllung dieser Zusagen Gottes, als nämlich das Volk Israel aus diesem Exil aus Babylon zurückkehrte. Da konnten sie schon einmal die Trümmer aufbauen. Aber da war kein Weltfrieden, sondern nur ein kurzer Frieden, der bald durch Kämpfe neu erschüttert wurde. Für mich ist hier die wichtigste Aussage die, wo es heißt, dein Gott ward König. Und das möchte ich heute Morgen jedem fragen, der hier ist, egal wie alt er ist, könntest du das auch sagen, dein Gott ward König. Mein Gott ward König in meinem Leben. Egal wann, vielleicht heute, vielleicht vor 20 Jahren. Dieser Gott heißt Jesus. Jesus ward König in meinem Leben. Als seine Geburt angekündigt wurde, wurde schon gesagt, er wird den Thron seines Vaters David besteigen. Und dieser Thron seines Vaters David, den wird er ewig innehaben, das ist dieser Thron, den er in Ewigkeit hat. Als er gekreuzigt wurde, wollte der Pilatus den Juden eines auswischen und ließ aus Spott und Hohn dieses Schild auf dem Kreuz anbringen, Inri, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, Jesus von Nazareth, König der Juden. Er wollte sagen, guck mal, so ein Volk seid ihr, euren König kann man da irgendwo an sein Holz nageln. Aber er starb als König. Und ich sagte ja, der Frieden, den er aufbaut, ist nur durch einen Sieg begründet. Als er am Kreuz starb, hat er dreifach gesiegt. Er hat gesiegt über unsere Sünde. Das Kreuz war keine Niederlage für ihn, sondern ein Sieg. Er hat über unsere Sünde gesiegt durch seine Liebe, die uns jetzt die Vergebung erschließt. Vorher hieß es, jeder, auch jeder, der hier ist, jeder, der nicht alles hält, was in dem Gesetz des Herrn steht, ist verflucht. Jeder. Und ich kenne keinen von denen, die hier sind, der alles halten will, was in dem Gesetz des Herrn steht. Kein einziger. Und diesen Fluch hat Jesus getragen, als er am Kreuz starb. Damit hat er die Sünde besiegt. In seiner Auferstehung hat er dann den Tod besiegt. Und in dieser Befreiungstat durch Vergebung hat er den Teufel besiegt. Steht schon in 1. Mose 3, dass ein sterbender Sieger kommen wird, einer aus dem Samen des Weibes, der würde der Schlange den Kopf zertreten. Und damit ist ein Hinweis auf Jesus gegeben, denn aus dem Samen des Weibes, das heißt von einer Jungfrau geboren, nicht von einem Mann, kam eigentlich nur Jesus. Und er hat Sünde, Tod und Teufel an seinem Kreuz besiegt. Das Logische für mich wäre, dass ich ihn als König in meinem Leben einlade und sage, ich freue mich, dass du König in meinem Leben sein möchtest. Jemand hat es mal mit pointierten Worten formuliert und sagte, wer vor ihm nicht kapituliert, hat so gut wie nichts kapiert. Kapitulieren heißt ja zu sagen, Herr Jesus, bitte gestalte mein Leben so, wie du es möchtest. Ehe Jesus starb, sagte er seinen Freunden, meinen Frieden gebe ich euch. Das sagte er eine Nacht vor seinem Tod. Meinen Frieden gebe ich euch. Was ist das für ein Friede, den er gibt? Sicher nicht einen, der durch Verträge gesichert würde, sondern eine Harmonie mit Gott, Liebe, Vergebung, Sinnerfüllung, eine Übereinstimmung mit Gott. Die Trümmer sollen sich freuen, weil in der Friedenszeit sie aufgebaut werden. Die Trümmer damals in Jerusalem waren selbst verschuldet. Gott hatte gesagt, wenn ihr ohne mich lebt, wird euer Tempel und diese schöne Stadt in Trümmer zerfallen. Da sie meinten, ohne Gott und den Sexualgöttern der damaligen Zeit wären sie glücklicher, zerfiel ihre Stadt in Trümmer. Aber diese Trümmer sollten sich freuen und wieder aufgebaut werden. Ich denke, dass Sünde in erster Linie ein Trieb der Selbstzerstörung ist, auch heute. Dass jeder, der sündigt, sein eigenes Leben systematisch dabei zerstört und die Gesellschaft zerstört. Das sieht er oft erst nach Jahren, manchmal nach Jahrzehnten, aber es ist immer so. Sünde ist immer ein Trieb der Selbstzerstörung. Insofern produzieren wir die Trümmer unseres Lebens gewöhnlich selbst. Wenn wir einmal die Statussymbole überlegen, die ein junger Mensch hat, um erwachsen sein zu spielen. Was gehört dazu? Rauchen, Alkohol, frühe sexuelle Kontakte, Faulheit in der Schule und vielleicht am Arbeitsplatz, Rebellion gegen die Eltern, gegen den Staat, gegen die Gesellschaft, Kritik am eigenen Lager, in dem sie leben, Vorschuss an Vertrauen für alles Fremde, ein Anspruchsdenken, alle müssen für mich da sein und eine Ablehnung des Leistungsdenkens. Und ich meine, dass dadurch genügend Trümmer schon bei jungen Leuten im Leben entstehen, sodass sie mit 18, 19 oder 20 teilweise schon kaputt sind. Schon in den Trümmern ihres Lebens stehen, ehe sie es überhaupt richtig aufgebaut haben. Es gilt aber auch für Christen. Wenn ich Jesus als König habe, dann möchte er mich ja von allen anderen Bindungen befreien. Er möchte befreien von Kritiksucht, von Selbstbefriedigung, von sexuellen Bindungen, von Alkohol, von Suchtmitteln, die vielleicht mal mit irgendwelchen Beruhigungs- oder auch Putschmitteln angefangen hatten. Er möchte befreien von allen okkulten Bindungen, die vielleicht schon durch Voreltern in der eigenen Familie sind. Er möchte befreien von Hassbindungen, von Unversöhnlichkeit, die auf die eigene Verwandtschaft ergreift, von Bitterkeit, von falschem Umgang mit Zeit, Geld. Er möchte befreien von einer falschen Großmannssucht, dass ich selbst als Wohltäter groß herauskommen möchte, indem ich anderen helfe. Er möchte manchmal von sogenannten Freunden befreien, die eigentlich das eigene Leben nur gefährden. Wie kann Jesus als König befreien von Kritiksucht? Ich denke, indem er uns Danken lehrt. Danken und Fürbitte für andere. Wie kann er uns befreien von Selbstbefriedigung oder falschen sexuellen Bindungen oder Kontakten? Indem er einfach zeigt, dein Ziel ist die Ehe und dort hat alles einen geordneten und guten Platz. Wie kann er mich befreien von der Bindung an Alkohol oder irgendwelche Suchtmittel? Einfach dadurch, dass ich dieses tiefe Verlangen bekomme, Herr Jesus, ich möchte dir dienen und ich möchte, dass niemand und nichts anderes über mich herrscht, außer du selbst. Und deshalb möchtest du Bindung überwinden. Wie kann er von Unversöhnlichkeit befreien? Ich glaube, dass keiner, der Jesus König in seinem Leben nennt, sich erlauben kann, irgendeinem anderen nicht zu vergeben. Bis hin, dass wir zum Beispiel diesen Leuten vergeben müssen, die unsere Kirche mit einem Weihnachtsgruß verschönert haben. Und eigentlich den Inhalt dieses Festes nicht kennen. Jesus möchte uns befreien von falschen Freunden. Er möchte Frieden in Familien schenken. Ich kenne eine Familie, wo der Vater mir sagte, ich habe so lange für meine Söhne gebetet, bis sie alle Christen wurden. Und dann hörte der Streit bei uns auf. Das heißt nicht, dass so Söhne mal Meinungsverschiedenheiten haben. Aber dann hatten wir Frieden in der Familie, dann war die Sache irgendwo geklärt. Junge Christen, und ich vermute, dass eine ganze Reihe von Ihnen heute Morgen hier sind, die sich für Jesus entschieden haben, haben gute Vorsätze. Und dann heißt es oft, dass sie die Welt lieb gewinnen. Das heißt, wenn dann ein Partner vorbeikommt, der hübsch genug ist, auch wenn er Jesus nicht kennt, läuft man ihm hinterher und vergisst, dass wir eigentlich mit Jesus in die Ehe gehen wollten und einen Partner haben wollten, der mir von ihm zugeführt würde. Und dann werden sie wieder normal für die nächsten 10 Jahre, ehe sie dann nach 10, 20 Jahren in den Trümmern ihrer Ehe sich wieder neu für Jesus entscheiden. Weil sie merken, dieser Weg, den ich wählte, der war eigentlich von Anfang an falsch. Ich wusste es zwar, aber ich habe das immer weggeschoben. Viele bevorzugen die Ruhe statt den Frieden. Ruhe heißt, ich verändere nichts in meinem Leben. Ich lasse es so, wie es im Moment ist. Der Status quo ist der sicherste. Aber Frieden ist etwas anderes. Der Frieden Gottes entsteht durch Sieg. Und oftmals geht dem Sieg ein Kampf voraus. Einen Kampf gegen Feinde. Richtig, echte Feinde. Nicht gegen Menschen, sondern gegen Feinde, gegen Aggression, gegen Bindung, gegen Verzweiflung, gegen falsche Zielrichtung. Und dann geht es für uns darum, dass wir betend kämpfen und dadurch selbst getröstet werden und andere trösten lernen. Hier ist ja die Rede von Wächtern Jerusalems, die auf den Mauern stehen. Wächter sind heute Beter. Eine Gemeinde, die wacht, betet. Eine Gemeinde, die schläft, kommt nur zu den Veranstaltungen, ohne dafür gebetet zu haben. Auch sein Gottesdienst ist ein Ort des Wachens. Und ich fände es gut, wenn wir so vielleicht bald 300 Leute sind, nicht ganz. Dann wäre es gut, wenn jeder, der hierher kommt, betend kommt und sagt, Herr Jesus, ich bin gespannt, was du heute hier tust. An mir persönlich und an den anderen, die ich kenne oder noch nicht kenne. Ich sehe hier zwei Aussagen als ganz wichtig an. Einmal die Aussage, dein Gott ward König. Da war die Frage, ist er in deinem Leben König, Jesus? Und das Zweite, dass von Frieden die Rede ist. Frieden in der Bibel ist nur möglich durch Sieg. Frieden ist also nicht dieser Kamillentee, von dem ich vorhin sprach, den du so beruhigt und irgendwie lindert, sondern jemand, der Feinde ausschaltet auf verschiedenste Weise. Und deshalb ist es wichtig, diesen Frieden anzustreben, der eigentlich Sieg bedeutet. Biblischer Friede ist nur möglich durch Sieg und durch Ausschaltung des Feindes. Wer mehr darüber lesen möchte in seiner eigenen Bibel, kann zu Hause mal die Psalmen 33 bis 99 lesen. 33 bis 99. Das sind sogenannte Königspsalmen, wo das beschrieben wird, wie Gott König wird und wie er die Feinde ausschaltet und was das bedeutet für die Erde. Das Friedensreich, das er aufbaut, dehnt sich immer aus. Und die Füße der Freudenboten können heute Füße von uns sein, indem wir einem anderen helfen, Christus kennenzulernen. Die Füße der Freudenboten können Kassetten sein, können Telefongespräche sein, können Buchgeschenke an Weihnachten sein, durch die Menschen Frieden mit Gott finden, weil sie zum ersten Mal richtig glauben, dass Jesus König ist. Das wünsche ich jedem von uns. Einmal, dass Jesus in seinem Leben König ist, dass er ihn befreit von Dingen, die da nicht hineingehören, egal ob er Christ ist oder nicht Christ. Und dass wir es lernen, seinem Sieg zu vertrauen und dass wir dadurch Frieden haben im Herzen und hoffentlich auch in unserer Umgebung. Dass hier Trümmer aufgebaut werden, kann manchen ermutigen, der vielleicht in seinem Leben Trümmer sieht, zu hoffen, dass Jesus solche Trümmer beiseite räumt. Deutschland haben wir selbst gute Beispiele, wie man Trümmer beseitigen kann. Obwohl ich damals dachte, als so ein Transport von Spätheimkehrern zum ersten Mal aus Russland ankam, da war der ganze Bahnhof in Marienfelde ein Choral. Und zwar haben die Leute alle gesungen, danke alle Gott. Der ganze Bahnhof. Es wäre schön, wenn sie das Lied weiter gesungen hätten. Viele haben dann ihre Trümmer zusammengebracht und aufgebaut, sofern sie noch da waren, und dieses Lied vergessen. Und dadurch haben sie neue Trümmer produziert. Nicht bauliche Trümmer, Familientrümmer, seelische Trümmer und Trümmer für die Ewigkeit. Ich sehe es als wichtig an, dass wir Jesus als König haben, der Frieden schenkt und Sieg durch Überwindung. Herr Jesus Christus, wir loben dich als den König und den Herrn. Wir möchten, dass jeder, der hier ist, dich als persönlichen Herrn erkennt, sei es jetzt oder später. Wir möchten, dass jeder, der dich schon seit Jahren kennt oder seit Monaten, erfährt, wie du ihn befreist und in seinem Leben Sieg schenkst. Wir danken dir für alles, was du tust und dass du immer zum Ziel kommst. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam ein Lied, nämlich Wie soll ich dich empfangen? Verschiedene Vorbereitungen.